Kurz und Würzig, der Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Gemeinsam gestalten wir Regionen von morgen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz und Würzig. Heute, wie immer, mit der wunderbaren Anni Kilpert.
Hi!
Und diesmal wieder ohne Gast, aber dafür mit Schnitschen. Ich habe einen Schnitschen-Klassiker hier dabei. Und zwar diesmal Laugengebäck mit Salz und Butter und Kresse darauf sind unsere heutigen Schnitschen für den Podcast. War es eine Überraschung?
Ja, es war eine Überraschung, weil dann wäre ich natürlich gerne zu dir ins Homeoffice gekommen, Steffen.
Ja, das müssen wir nachholen. Auf jeden Fall haben wir gerade im Intro besprochen, dass du gerne Beatboxen können würdest. Ja. Was hat es denn damit auf sich?
Ich denke mir ganz oft, dass es so die Stimmung auflockern würde, auch so in so Videokonferenzen, wenn man nicht so weiß, ob die Technik gut funktioniert. Und dann könnte man einfach so ein bisschen Beatboxen und es würde allen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Und das habe ich mir, keine Ahnung, wie oft ich mir das in den letzten 5 bis 10 Jahren schon gedacht habe, dass ich das echt einen coolen Skill finden würde.
Schön, also wir, offizieller Aufruf, wir suchen einen Gast oder eine Gästin, die Beatboxen kann und es der Anni auch beibringen könnte. Im Podcast würden wir auch gerne dann live machen.
Ich mache das auch live, ich habe damit gar kein Problem.
Streamen wir auf Twitch und allen anderen Plattformen dieser Welt.
Machen wir wahrscheinlich so einen Spuckschutz aber vor dem Bildschirm und der Kamera. Also so stelle ich es mir vor, vielleicht ist es auch völlig falsch.
Ja, aber gibt's ja so Mikros, wo so größere...
So Netze drüber sind.
Ja, wir haben heute aktuelle Themen mitgebracht, um mit euch darüber zu sprechen. Und ja... Sag doch mal unseren Zuhörern, was du dabei hast.
Genau.
Oder fangen wir mit dem ersten Thema an und machen das, steigern das dann.
Ich glaube, also wir wissen ja nicht, ob wir es steigern, weil wir sind ja unabgestimmt, welche Themen wir jeweils mitgebracht haben. Man muss vielleicht dazu sagen, dass Steffen und ich jetzt seit, ich weiß nicht seit wie viel, man kann schon, glaube ich, von Monaten sprechen, wir keine Folge mehr nur zu zweit gemacht haben. Und auch die letzte Aufnahme ist ein bisschen länger her und seitdem ist ja einiges passiert. Heute ist... wir sind jetzt gut Ende April und da hat sich einiges getan in Deutschland und wir können einfach mal einsteigen. Was hast du denn dabei als erstes Thema?
Ich habe als erstes Thema ein persönliches Thema dabei und zwar, wisst ihr vielleicht nicht, aber die Anni, die ist jetzt Forschungsmanagerin offiziell bei Fraunhofer geworden. Habe auch extra meinen Forschungsmanager Award hier im Hintergrund platziert, für die, die das Video sehen können, falls wir es schaffen, das abzuladen. Anni ist bei Fraunhofer Forschungsmanagerin geworden, hat das in Kooperation mit Jens Klessmann gemacht, war sozusagen ihr Mentor. Und ja, erzähl doch mal kurz, was das heißt, Forschungsmanagerin an einem Forschungsinstitut zu sein. Ist das nicht sowieso jeder? Was kann man da vielleicht auch für die Digitalisierung von Verwaltungen mitnehmen?
Ja, total gerne. Also jetzt natürlich, nachdem du deinen Award gezeigt hast, möchte ich auch meinen Award zeigen. Das ist jetzt natürlich eine Bevorzugung der Videogucker. Aber das hier ist mein Award. Und ich war im 10. Durchgang. Ich weiß nicht, du warst, glaube ich, im 7., Steffen, oder? Steffen, guck gerade nach.
Aber ich hole dir nochmal, damit die Leute auch so ein bisschen...
Entschuldigung, Steffen, aber das ist typisch Mann.
Ja, natürlich. Das ist doch, das bist du doch gewöhnt von mir.
7. Durchgang bist du, ne, gewesen? Okay.
Keine Ahnung.
Genau, und ich fand es ganz schön, also dieser, vielleicht nochmal von Anfang, also das... Forschungsmanager kann man bei Fraunhofer sich drauf bewerben. Man kann sich vorstellen, Fraunhofer hat 76 Institute, die heißen zwar alle Fraunhofer, aber es sind trotzdem quasi alles auch kleine, einzelne, unabhängige Organisationen. Und von diesen 76 Instituten haben sich eben Personen beworben und bei mir im Durchgang waren zum Schluss 22 Leute, die ausgewählt wurden. Und von den 22 wurde direkt von meinen Eltern gefragt, 6 Frauen. Immerhin. Ist noch steigerungsfähig, aber immerhin.
Man muss vielleicht fairerweise dazu sagen, dass es in der Fraunhofer Gesellschaft explizit drei verschiedene Förderlinien für Frauen gibt. Und sich Frauen bevorzugt auch darauf bewerben. Ja. Das ist was die Zentrale festgestellt hat. Deswegen verklärt es immer so ein bisschen den Blick auf die Forschungsmanagerinnen. Man wünscht sich aber auch da mehr Bewerberinnen tatsächlich.
Genau. Und das Verfahren lief so, dass ich eine Bewerbung geschrieben habe, was ich in dem Forschungsmanager, was ich damit erreichen möchte, mit diesem Prädikatslehrgang, wie das ganz ordentlich heißt. Das wurde dann von der Institutsleitung auch unterstützt und eingereicht. Und ich wurde ausgewählt und habe mich jetzt ein Jahr lang mit verschiedenen Dingen beschäftigt. Zum einen vor allen Dingen mit dem Thema Geschäftsmodelle. Wie können die aufgebaut werden? Was gibt es da für Mechanismen? Aber auch mit solchen Sachen wie Marketingaspekte oder auch, wie man Strategien aufstellt und verankert und auch verfolgt und dazu verschiedene Methodiken. Und begleitend dazu gab es dann noch ein Coaching. Das heißt, man konnte eben auch persönlich schauen, was hat man für vielleicht Persönlichkeitsentwicklungsziele, die man da noch verfolgen möchte. Und das Ganze hat abgeschlossen mit einer Veranstaltung in München, also in unserer im Herz der Fraunhofer Gesellschaft, in der Zentrale in München. Und da ist Steffen vorbeigekommen, Steffen ist mein Chef, also Steffen ist vorbeigekommen. Dann war der Jens Klessmann vom Fraunhofer Fokus dabei. Das war mein Mentor, der mich begleitet hat. Das war auch total toll. Und dann ist von uns auch Nicole Schwania-Baro vorbeigekommen, das ist unsere Verwaltungsdirektorin. Und die war tatsächlich im allerersten Durchgang vom Forschungsmanager. Und das war auch ganz cool, dass da drei ForschungsmanagerInnen, Generationen vom IESE dann vor Ort waren. Und
die Methusalems der ForschungsmanagerInnen.
Und um auf deine Frage zurückzukommen, was man daraus für Kommunen lernen kann, aus meiner Sicht ziemlich viel. Ich glaube, einiges davon machen wir schon, aber für mich hat sich nochmal mehr gezeigt, das Geschäftsmodell von Anfang an mitzudenken. Also wir haben, finde ich, in Kommunen häufig die Herausforderung, dass wir klar auf Fördermittel basierend irgendeinen Piloten starten. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil ich glaube, wenn man was ausprobieren möchte, dann ist es auch als Kommune völlig legitim, auf Fördermittel zurückzugreifen. Aber wenn man möchte, dass es eben nachhaltig funktioniert und wenn das Projekt sich anbietet und eben nicht nur auf einen sehr engen Bereich begrenzt ist, muss man einfach darüber nachdenken, wie man das nachhaltig auch einfügt in Prozesse oder welche Mechanismen man sich auch gibt, um auch irgendwie Revenue zu bekommen. Und da habe ich jetzt für mich mehr Wissen aufgebaut, was ich auch in Projekten verwenden oder auch weitergeben kann an Kommunen, eben von Anfang an sich zu überlegen, was für Geschäftsmodelle stehen dahinter. Und was ich immer so ein bisschen schwierig finde, es wird dann häufig damit gefremdelt im kommunalen Kontext, weil damit macht man ja Geld und es ist ja wirtschaftlich. Aber man kann ja auch gemeinwohlorientierte Geschäftsmodelle aufbauen. Und ich glaube, darüber stärker nachzudenken, weil wenn man irgendwie ein 5-Jahres-Projekt hat und man fängt im letzten halben Jahr damit an, sich mit dem Geschäftsmodell zu beschäftigen, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Also man muss da schon ein bisschen früher auch irgendwie die die Gleise legen, die Schienen legen. Mir fällt gerade die schöne Metapher dafür, um dann auch richtig abzubiegen und das Projekt gut steuern zu können. Genau. Ja, schön. Als Forschungsmanagerin.
Ja, toll. Da können wir ja jetzt noch einiges erwarten in den nächsten Folgen.
Ja.
Genau. Ja, schön. Was hast du denn für Themen mitgebracht?
Ich habe tatsächlich mitgebracht, natürlich ein paar große Themen, zu denen wir bei dir bestimmt auch noch kommen. Aber ich habe auch mitgebracht ein Projekt, über das wir schon lange nicht mehr hier gesprochen haben und wo es sich vielleicht lohnt, auch nochmal eine größere Folge zu machen. Und zwar Deutschland Digital, den Marktplatz, den wir aufgebaut haben im Smarte Landregionen-Projekt und das Sounding Board, dass ich eine unheimlich gute Einrichtung finde und dass sich ja auch in den jetzt nochmal rausgestellt hat, wie wichtig das ist und wie viel Drive wir da auch bekommen. Du warst ja auch im letzten Sounding Board dabei. Vielleicht gibst du mal so ein bisschen Einblick, was da unsere Absicht dahinter ist und wer da auch so mit am Start ist und auch, wie sich da jetzt wirklich auch Dinge gefügt haben.
Das ist ganz witzig, ich habe auch ein Sounding Board-Thema dabei, aber ein anderes Sounding Board scheint auf jeden Fall ein Trend zu sein, yeah. Nicht mehr Beiräte zu machen, sondern Sounding Boards. Klingt auch irgendwie modern und hip. Ja. Genau, Sounding Board des Marktplatzes Deutschland Digital besteht auf der einen Seite aus Ländervertretungen, auf der anderen Seite aber auch sehr stark aus Interessensverbänden. Also Bitkom ist dabei, die Spitzenverbände sind dabei, aber auch beispielsweise die FITCO ist in Person von André Göbel in der Regel vertreten. Und beim letzten Termin ging es sehr stark darum, wie denn jetzt der Status ist im Marktplatz Deutschland Digital, aber auch im Rahmen des Marktplatzes der Zukunft, was von FITCO beziehungsweise vom IT-Planungsrat gerade koordiniert und harmonisiert wird. Und da hat uns André Göbel einen schönen Einblick gegeben in die Aktivitäten dort, also dass man versucht, in der Deutschland-Cloud sozusagen einen Marktplatz der Zukunft zu schaffen, der die bisher existierenden Marktplätze unter dem Dach der FITCO verbindet. Und ein großer Fokus dieses Marktplatzes ist es, den Prozess der Beschaffung so einfach wie möglich zu machen für die Kommunen. Das heißt, insbesondere vertragliche Dinge zu regeln, sämtliche angebotenen Leistungen nach einem Standard-Rahmenvertragswerk anzubieten, sodass man sich tatsächlich im Prinzip wie bei Airbnb, wenn man eine Software über den Marktplatz kauft, sich um gar nichts mehr kümmern muss, also muss keinen individuellen Mietvertrag oder Ähnliches abschließen, sondern es ist jetzt alles dann direkt verfügbar. Anbietende müssen sich natürlich dem in Anführungszeichen unterwerfen, klingt ein bisschen komisch, aber müssen die Bedingungen der Verträge akzeptieren. Das basiert in der Regel alles auf EVBIT-Verträgen, ist also für die Kommunen auch ein Rahmenwerk, was sie kennen. Und das Ganze soll jetzt auch grundsätzlich für private Anbietende geöffnet werden. Und es soll die Möglichkeit geben, bereits bestehende Marktplätze zu integrieren oder anzubinden. Da gibt es dann verschiedene Varianten, wie das passieren kann, von wir listen das Angebot beispielsweise des Marktplatzes Deutschland Digital auf dem Marktplatz der Zukunft bis hin zu wir haben eine Vollintegration, dass man im Prinzip die Lösung zu einer technischen überführt. Das macht genau dann Sinn, wenn beispielsweise die Arten der Angebote und auch die zugrunde liegenden Datenmodelle, wie ein Angebot auf dem Marktplatz gestaltet ist, möglichst gut zusammenpassen.
Ja. Was ich total spannend finde in dem Zusammenhang ist, dass wir ja uns wirklich schon lange Zeit mit dem Marktplatz beschäftigt haben und jetzt mit dem Sounding Board ein Gremium einrichten wollten, das quasi beide Interessensgruppen vertritt, ne? Dass auf der einen Seite, dass sich die Softwareanbietenden vertreten fühlen durch den Bitkom vor allem, dass sich aber eben auch die Kommunen vertreten fühlen. Und wir haben jetzt ja nicht nur das BMEL als Fördermittelgeber drin, sondern eben auch das BMWSB und auch das BMI mit drin im Sounding Board. Und das war für uns ein total wichtiger Schritt. Also zum einen zu schauen, okay, funktioniert dieses Sounding Board überhaupt? Sind die Organisationen bereit, sich da einzubringen, weil der Marktplatz eben auch einfach die Bedeutung für sie hat oder weil sie da auch die Vision dahinter sehen. Und jetzt dieses Momentum, von dem du gerade erzählt hast, dass der IT-Planungsrat FITCO jetzt damit beauftragt hat, sich mit diesem Marktplatz der Zukunft zu beschäftigen und explizit eben auch Deutschland Digital da zu betrachten. Und Spoiler, in der zweiten Hälfte dieses Jahres wird man da auch mehr drüber sprechen, wie diese Zusammenarbeit wirklich ganz konkret aussehen kann und wird da auch schauen, wie kann es wirklich technisch im Detail funktionieren. Und das finde ich ganz, ganz großartig, dass es aus einer Idee, die am Anfang eigentlich in Anführungszeichen nur dazu gedacht war, auch im ländlichen Raum Digitalisierung von Kommunen einfacher möglich zu machen oder sie zu unterstützen in ihren Aufgaben mit Hilfe von Digitalisierung. Und dass das jetzt wirklich ein Modell geworden ist, was wo man sieht, okay, das kann auch für ganz, ganz Deutschland klappen, auch in dem Kontext und auch mit der Absicht, weil wir ja explizit keine Verwaltungsleistung da drauf haben, sondern eben alles, was außenrum noch passieren kann.
Ja, das Vorteilhafte aus unserer Sicht ist auch, dass wir uns jetzt im Rahmen des Projektes viel stärker darauf fokussieren können, Mehrwerte durch die anbieterneutrale Prüfung der Softwareprodukte auf dem Marktplatz umzusetzen, dass wir uns stärker auch auf Landesintegrationen konzentrieren können, dass wir sozusagen weniger jetzt Basis-Marktplatz-Funktionalität parallel mehrfach entwickeln. Da ergänzt man sich, glaube ich, ganz gut. Und das hat natürlich schon ein großes Potenzial, wenn es auch die politischen Rahmenbedingungen hergeben, dass das Ganze zusammenkommen kann, sodass wir vielleicht in einem Jahr oder auch schon früher hier sitzen können und darüber sprechen können, dass Kommunen an diesem einen Ort im Internet alles sozusagen beziehen können, was sie von Software für Fachverfahren bis hin zu innovativen oder auch experimentellen Smart City-Lösungen benötigen. Unabhängig davon, wo das jetzt initial mal gelistet war.
Ja, total gut. Weil es ja auch ein Feedback war, auch immer wieder im Rahmen von Smarte Landregionen. Wir brauchen jetzt kein 18. Tool und keine 18. Seite, sondern uns würde es halt wirklich helfen als Verwaltung, wenn alles auf einem Ort wäre. Und da sind wir jetzt wieder ein Stück näher gekommen. Und bei uns ist ja das Sounding Board bei Deutschland Digital ein beratendes Gremium. Und das Sounding Board, das du, glaube ich, auf dem Zettel hast, ist irgendwie was, hat ganz andere Aufgaben, Funktionsweise, Beschreibung, oder?
Also in der eigentlichen Sache ist es auch ein beratendes Gremium, aber also ich habe mitgebracht das Sounding Board, also zwei eigentlich, das Sounding Board Wirtschaft und das Sounding Board Kommunen der KTS, also der Koordinierungs- und Transferstelle von den geförderten Modellprojekten Smart Cities. Das ist ein Format, was sich jetzt am kommenden Montag wieder trifft. Das heißt, wenn der Podcast ausgestrahlt wurde, das Treffen auch schon stattgefunden hat, wo wir im ersten Quartal schon zwei Treffen hatten. Und im Sounding Board Wirtschaft diskutieren tatsächlich viele Wirtschaftsvertretungen von Unternehmen, also klassisch CEOs von Smart City adressierenden Firmen, aber auch da Interessensverbände, auch da Verbände wie der VKU beispielsweise oder der Databund diskutieren aktuelle Fragestellungen, die wir als KTS beziehungsweise die das BMWSB dort einkippt. Da geht es im Moment sehr stark um die Verstetigung der Ergebnisse aus den Förderprojekten. Es geht darum, wie Smart City auch ohne Förderprogramme funktionieren kann. Und das Spannende an diesen Formaten ist, dass die Inhalte immer gespiegelt werden, einmal mit Wirtschaftsfokus diskutiert werden und einmal mit Kommunalfokus, wo dann im Prinzip alle IT-nahen Vertretungen aus Modellkommunen teilnehmen. Also man sagt gerne so die IT-Nerds in den Kommunen, aber auch die Projektleitenden in den Kommunen, also die dort Know-how auch im Kontext Digitalisierung und IT aufgebaut haben, was ja mehr und mehr jetzt der Fall ist. Und was ganz spannend ist, dass im Sinne von, wie sollte denn künftig überhaupt Software bezogen werden? Was ist sowas wie Software der Daseinsvorsorge? Was muss da drin sein? Sich das Ganze schon sehr ähnlich gestaltet, wenn auch nicht identisch. Teufel steckt dann im Detail, ne? Also sowas wie, sind urbane Datenplattformen Teil der digitalen Daseinsvorsorge der Zukunft? Sind alle d'accord? Ja, muss unbedingt sein. Sind sowas wie City-Apps Teil der Daseinsvorsorge und müssten alle Kommunen haben? Da ist so, manche ja, manche nein. Geht eigentlich gar nicht um das Produkt City-App, sondern eher darum, dass eine Plattform zur Kommunikation und Informationsvermittlung beziehungsweise einheitlicher Zugang für Bürgerinnen und Bürger da ist, dann aber auch egal, ob das jetzt egal in Anführungszeichen, ob das eine City-App ist oder ein Webportal oder eine einfach toll gemachte Webseite der Stadt mit Interaktionsmöglichkeiten. Da gibt es dann verschiedenste Umsetzungsformen im Sinne der Produkte, die später da sind. Mhm. Aber man ist sich doch einig, dass so ein Zugang einfach da ist, um auch digital viel stärker die Bürgerinnen und Bürger erreichen zu können, aber auch mit ihnen zu interagieren.
Und seit wann gibt es diese Sounding Boards und was war die Intention dahinter? Weil die gibt es ja nicht von Anfang an, ne?
Das hast du natürlich, also kann ich das Datum nicht aus dem Sack ziehen an der Stelle. Also das Sounding Board ist entstanden, weil es immer häufiger Anfragen auch an das Ministerium gab von Unternehmen. Wir wären hier gerne beteiligt, wir würden gerne unsere Expertise einbringen. Und das hat man natürlich sehr dankend angenommen, hat dann das Sounding Board ins Leben gerufen. Ist schon vor mehr als einem Jahr, war, glaube ich, das erste Treffen. Es sind immer Präsenztreffen beim Sounding Board Wirtschaft. Das wollen die Teilnehmenden so. Was auch überraschend ist, ja. weil alle Teilnehmenden da pro bono mitmachen und sogar eher mehr Diskussionsraum einfordern. Also wir hatten auch zeitweise gedacht, bringt das in Anführungszeichen den Leuten, die teilnehmen, überhaupt was können wir machen und dass das attraktiv ist. Und das ist dann auch ein sehr schönes Feedback für uns, dass die Leute da gerne kommen und sogar irgendwie sagen, können wir das Meeting nicht länger machen, um noch mehr wichtige Dinge zu diskutieren, ist da eigentlich eine schöne Sache. Deswegen findet das nächste Treffen jetzt auch ganztagig mit Abendessen statt.
Wow, gar nicht genug davon bekommen.
Ja, auf Selbstzahlerbasis natürlich, aber ist dann schön. Und
Was steht auf der Agenda jetzt für das nächste, falls du das sagen darfst?
Ja, also ist kein Geheimnis. Also wir haben jetzt den Input der Kommunen und der Wirtschaft zunächst mal in einem Workshop in Kleingruppen gesammelt. Also welche Arten von Softwaren gibt es überhaupt? Welche Arten von Kommunen gibt es? Wie kann man die strukturieren? Wie kann man daraus einen Plan entwickeln, welche Software jede Kommune haben sollte und daraus auch eine klare Empfehlung zu erstellen an die künftige Bundesregierung? Oder auch sozusagen ans Ministerium als Arbeitsergebnis und dann auch nochmal tiefer reinzugehen und die Frage zu beantworten, wie sollte das denn in einer idealen Welt finanziert werden? Also wer soll entscheiden, welche Software beschafft wird und wer soll sie bezahlen? Es müssen nicht zwangsweise die gleichen Instanzen sein, auch nicht zwangsweise für jede Art von Software die gleichen Instanzen. Und dann reden wir stark drüber, wo sollte der Bund ertüchtigt werden? Wo sollten Länder in der führenden Rolle sein? Wo sollte aber auch die Kommune komplett weiterhin selbst entscheiden? Und da ist dann wirklich auch sehr, da muss noch ein bisschen Arbeit reingesteckt werden, um ein gemeinsames Bild zu haben. Also im Moment sind wir da noch nicht überall einer Meinung sozusagen, was dann auch
natürlich
darin enden kann, dass es verschiedene Empfehlungsmöglichkeiten gibt. Mhm. Aber einen Konsens zu schaffen, wäre auf jeden Fall das Ziel für das nächste Treffen und dann auch klar zu diskutieren, ob es daraus ein sichtbares Ergebnis geben soll in Form einer kurzen Zusammenfassung, die man dann als Sounding Board beispielsweise zur Verfügung stellt.
Mhm. Und was sind denn die Punkte, wo Kommunen und Wirtschaft sich besonders stark unterscheiden beziehungsweise besonders stark überlappen, so aus der Perspektive der beiden Gruppen? Kannst du das festlegen?
Also Überlappung gibt es viel bei diesem Thema, was sollte Software der Daseinsvorsorge sein? Da ist man sich im weitesten Sinne einig. Wieso die Bausteine sind, also von GDI, also Geodateninfrastruktur, über urbane Datenplattform bis hin zu dessen, was wir vorhin Informationsmöglichkeit genannt haben. Dann gibt es verschiedenste kleinere Aspekte, die noch dazugehören. Beim digitalen Zwilling gibt es noch Diskussionsbedarf, was ja im Prinzip auch nicht ein Softwareprodukt ist, sondern viele.
Ja.
Beim Thema KI beziehungsweise Verfügbarkeit einer KI-Infrastruktur gibt es auch noch Diskussionsbedarf. Da waren so die Diskussionen hin, das wird künftig sicher zwingend erforderlich sein, aber vielleicht noch nicht heute. Also auch im Zeitstrahl ist dann etwaig zu diskutieren, was rein soll und was nicht. Aber grundsätzlich ist man sich da schon einig. Natürlich versuchen Wirtschaftsakteure dann auch überwiegend ihre eigene Art von Lösung dort gut unterzubringen. Und das ist natürlich auch vollkommen legitim. Und es passt aber auch überein mit dem, was die Kommunen sehen. Bei dem Thema, wer sollte wie, womit finanzieren, da, ja, das ist im Moment, würde ich sagen, noch eher so ein Wunschkonzert. Und das aber auch bewusst so angelegt vom Format her, wie wäre es denn in Anführungszeichen in einer idealisierteren Welt auch. Also man hat jetzt im ersten Workshop bewusst auch mal, sagen wir mal, existierende juristische oder politische Rahmenbedingungen außer Acht gelassen. Da geht es jetzt natürlich dann auch nochmal drum, einen Schritt tiefer zu gehen. Und da, ja, da sind wir aber noch nicht vollkommen überall einer Meinung, auch innerhalb der Gruppen, weil wir jetzt im ersten Workshop innerhalb eines Sounding Boards dann 2 bis 3 Teilgruppen hatten. Und auch das muss auch noch harmonisiert werden.
Ja. Ja, aber cool, dass auch dass man sich da bereit erklärt, so viel Zeit auch zu investieren. Mega.
Ja, finde ich schön. Ja. Aber wenn wir schon von Zukunft sprechen, es wird ja im Moment ist ja die Presse voll von Menschen, die Empfehlungen geben, wie denn ein künftiges Digitalministerium und eine Digitalagentur aussehen sollte. Da einfach mal die Frage an dich dazu. Wie findest du das denn überhaupt, dass wir jetzt ein Digitalministerium auf Bundesebene bekommen? Und wenn du dir was wünschen dürftest, was wäre denn da so alles drin?
Genau. Also das ist, wie zu erwarten, war auch auf meinem Zettel noch als Thema drauf. Und ich habe mir nochmal den Koalitionsvertrag beziehungsweise den Entwurf dazu auch angeschaut und nochmal einfach ganz platt nach dem Wort Digitalisierung gesucht. Also was wir ja schon festgestellt hatten, war, dass Smart City nicht vorkommt im Koalitionsvertrag, dass aber Digitalisierung wirklich an sehr, sehr vielen Stellen genannt wird. Und ob ich finde, dass es ein Digitalisierungsministerium geben muss, ich finde es schwer zu beurteilen. Ich glaube, dass man hier bei uns noch an vielen Stellen mit Digitalisierung unterstützen kann und helfen kann. Und ich glaube einfach aus dem Prinzip der Digitalisierung, nämlich dass sie eigentlich in diesem Verwaltungskontext nur was bringt, wenn viele Organisationen im Sinne von Ministerien die gleiche Struktur benutzen. Nur dann hast du ja eine Effizienzsteigerung. Wenn jetzt jedes Ministerium, sagen wir mal, irgendwelche Parallelgeschichten sich aufbauen würde, funktioniert das halt nicht so gut mit der Effizienzsteigerung. Und dann bringt die Digitalisierung auch nicht so schrecklich viel in the long run. Und deswegen denke ich, aus der Perspektive ist es schon gut. Ich hoffe halt, und das ist vielleicht auch schon ein Wunsch, dass es dann nicht zu solchen Szenarien kommt, Digitalisierung um der Digitalisierung willen. Da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass man vielleicht auch teilweise in einen Selbstverwirklichungsdrang kommt oder dass man auch sehr stark, das können wir rauscutten, aber müssen wir nicht von mir aus.
Das wird nicht passieren.
sehr stark auch zeigen will, was man kann. Und ich glaube, am Anfang hat man da ein ziemlich hartes Brot vor sich und wird sich da gegen viele Dinge durchsetzen müssen. Und vielleicht ist auch ganz logisch, wird man da auch Fehler machen. Aber ich glaube, es ist da auch schwierig, die Balance zu halten zwischen zu zeigen, was man kann und wirklich Dinge zu tun, die nötig sind. Und was ich irgendwie so als Begriff, was ja auch total rumgegeistert ist und wie das Ministerium ja anscheinend auch heißen soll, es ist ja dieses Ministerium für Staatsmodernisierung und Digitalisierung oder andersrum die beiden Begriffe. Das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber ich finde diesen Begriff Staatsmodernisierung, da könnte man, glaube ich, philosophische Abhandlungen zu schreiben, was das eigentlich ist und was das bedeutet. Und ja, also das ist für mich ein unheimlich interessanter Begriff. Wie geht's denn dir damit? Mit dieser Vorausschau?
Ja, Staatsmodernisierung. Fremdlich auch etwas damit, weil es auch suggeriert, dass da ein dass das marode ist zum jetzigen Zeitpunkt. Deswegen würde man es ja modernisieren. Hätte ich mir persönlich, keine Ahnung, was jetzt ein besserer Begriff ist, aber irgendwas, was stärker nach vorne schaut in Richtung Innovation oder Ähnliches gewünscht. Aber Ministerium für Staatsinnovation wäre jetzt auch kein guter Take. was ich mir vom Digitalministerium wünsche, also ich finde es persönlich etwas vermessen, da jetzt Organigramme oder Ähnliches vorzuschlagen. Also ich glaube, man sollte die Leute mal ihre Arbeit machen lassen, die auch sämtliche Rahmenbedingungen kennen und die sich da viel Gedanken machen. Ich glaube, die größte Chance in dem Digitalministerium liegt am Ende in der operativen Ausgestaltung. Also ich würde mir wünschen, dass man es wirklich schafft, Themen zusammenzudenken. Und was man ja teilweise gesehen hat, ist, wenn ein Digitalministerium jetzt geschaffen wird, wo es, keine Ahnung, 5 Abteilungen gibt, die weiterhin nebeneinander herarbeiten, die nur jetzt unter einem Dach sind, dann hat niemand was gewonnen. Und deswegen würde ich fast sogar eine Art von Umstrukturierung erzwingen, um Zusammenarbeit nicht nur zu ermöglichen, sondern fast auch organisatorisch zu erzwingen. Das heißt, ich würde gar nicht zwangsweise Bereiche, die bisher zusammen waren, zusammenlassen und jetzt einfach in einem Ministerium zusammenhängen. Das wäre so mein Wunsch daran. Das funktioniert aber nur, wenn es operativ gelingt. Also wenn sich die Menschen auf der Referatsebene, wenn die merken, welchen Mehrwert es hat, mit einem anderen Referat zusammenzuarbeiten, wenn es dann Abstimmungen gibt, wenn Themen wie klassische Verwaltungsdigitalisierung, Staatsmodernisierung, Smart City, Smart Region, IT-Infrastruktur, Cybersecurity, Resilienz im Rahmen der Digitalisierung, wenn man es schafft, diese Themen zusammenzudenken und nicht mehr so stark jeder für sich, dann sehe ich da eine große Chance darin. Aber ich glaube, dass das nur operativ passieren kann, wenn die handelnden Menschen dazu bereit sind und das auch einfach machen.
Ja, ja. Ich finde, das ist in Baden-Württemberg haben sie das ganz gut gelöst. Da haben sie, ich meine, das heißt Innovationsagentur, ich bin mir aber gerade nicht sicher, das haben sie in der Landesregierung angesiedelt und da wird von den Ministerien werden da Leute entsandt. Also aus dem Wirtschaftsministerium sind dann eben 2 Leute in dieser Agentur und dann auch aus dem Gesundheitsministerium und so weiter und so fort. Und dann hast du natürlich so eine Zwei-Wege-Kommunikation. Ne? Du bringst deine Themen aus dem Ressort mit in diese sehr, sehr querschnittliche Aufgabe der Digitalisierung und du trägst sie auch wieder zurück und du hast aber jemanden, den du vielleicht auch schon kennst aus deinen früheren Kontexten, den du auch vertraust und der aber auch deine Strukturen kennt und die gut transportieren kann. Und das ist eben genau dieses Operative, von dem du sprichst. Ich glaube auch, das ist wichtig, aber auch eine total große Aufgabe.
Ja, schön. Ich habe noch einen Fun Fact mitgebracht für heute.
Wow.
Neue Rubrik Fun Facts der Woche.
Wissen, wenn ich jetzt Beatboxen könnte, dann könnte ich dir so ein Beatset runterlegen. Okay, nächstes Mal vielleicht.
Und zwar habe ich heute Morgen was in der Zeitung gelesen. Und zwar ging es darum, es ging um KI, um das Thema ChatGPT und Co. Und wie viele Ressourcen es doch verbraucht, wenn man höflich zur KI ist. Also in Dialoge mit ChatGPT beispielsweise Bitte oder ähnliche Floskeln einbaut und das kostet die Anbieter quasi Millionen Euro täglich an Stromkosten, wenn man höflich zur KI ist, weil die KI braucht das gar nicht, dass man höflich ist, wie es aber so gewohnt sind. Und da habe ich eine Frage für dich mitgebracht, die da auch drin stand und zwar, was glaubst du denn, wie viel Strom in etwa eine ChatGPT-Anfrage kostet?
Wow.
Und Folgefrage, was glaubst du, wie viel Strom denn eine Google-Anfrage kostet im Vergleich? Was ist teurer, was ist billiger und wie viel Strom ist es so ungefähr?
Ja, also ChatGPT ist auf jeden Fall teurer, weil die ja...
Gut, der war einfach.
Weil die ja... Platt würde man jetzt sagen, die antworten ja intelligent und nicht nur wie Google an irgendwelchen Wörtern, sondern man probiert ja Querbezüge herzustellen.
Ich gebe dir die Messgröße. Also du kannst es jetzt angeben im Verhältnis zu einer Akkuladung deines Smartphones. Einer kompletten Akkuladung. Kannst du jetzt auch, egal ob du dein Android oder dein iPhone nimmst. Die Anja hat nämlich zwei Telefone.
Ich weiß halt, dass ich zwei Telefone. Ja, mir ist eine Work-Life-Balance halt wichtig. So, noch was, was ihr über mich erfahren habt in diesem Podcast. Wie viel Akku? Also ich sag mal, eine Google-Anfrage, es kann jetzt ja nur völlig schief gehen. Ich bin super schlecht in solchen Schätzungen. Also so eine Google-Anfrage ist vielleicht eine halbe Akkuladung und ChatGPT ist bestimmt 10-mal so viel. Also 5.
Ja.
Knapp daneben ist auch vorbei.
Also mit der halben Akkuladung warst du gar nicht so falsch, aber für eine ChatGPT-Anfrage, nicht für eine Google-Anfrage. Also für eine einzige Anfrage brauchst du quasi 2/3, also deines Akkubedarfs eines Handys. Weißt du, wie viel du damit machen kannst mit 2/3 Akkuladung des Handys? Mhm. Also ist ja schon enorm. Also ich hätte das auch nie so geschätzt. Ich hätte viel niedriger geschätzt.
Ja.
Ganz ehrlich. Du hast jetzt extra hochgeschätzt, weil ich so dumm gefragt habe. Ist mir schon klar. Aber ich fand das schon brutal. Also wenn du eine Anfrage stellst, dass du quasi so den Akku komplett leer hast.
Vor allen Dingen musst du dir überlegen, wie viele Spaßanfragen man so schickt. Ne? Also es gibt ja, und es ist ja auch nicht reglementiert. Also ich nutze KI dann teilweise für die Arbeit, um mir Entwürfe machen zu lassen, weil es immer, finde ich, einfacher ist, nicht mit einem weißen Papier anzufangen, sondern mit irgendwas, was schon mal dasteht und dann kannst du es halt abwandeln. Diese Angst vom weißen Papier wird einem da genommen. Aber es gibt ja auch unheimlich viele Spaßanfragen. Ich muss, glaube ich, mal mit meinem einen Kollegen ein ernstes Wörtchen reden, der sich da immer so Spaßbilder generieren lässt. Du weißt genau, von wem ich spreche. Und der dann,
Ich weiß es leider nicht, weil wir da mehrere haben.
Wenn man in einer Videokonferenz ist, kriegt man bestimmt 5 Bilder, die irgendwie gerade zu einer Aussage passend sind, quasi wie so ein Comic der Videokonferenz. Und ich glaube, da muss ich mich mal unterhalten.
Ja, und dann in der Mittagspause irgendwelche klugen Sprüche über Nachhaltigkeit loslassen.
Ja, genau.
Ne? Das sind wir die allerliebsten.
Die Bürotiere von heute. Ja. Ja, cool.
Eine Google-Anfrage deutlich geringer, weiß ich mehr genau, aber so 1/10 der Kosten, also ganz, ganz viel weniger.
Ja, okay, ja.
Oder sogar noch weniger. Also kannst du locker, brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du Google oder Ecosia benutzt, auch da was Gutes für die Nachhaltigkeit zu tun. Genau, fand ich Fun Fact der Woche, ganz cool. Witzig. So, kommen wir gegen Ende. Hast du noch was dabei?
Habe ich noch was dabei? Nee, ich habe nichts mehr dabei. Ich habe mich
Dann habe ich noch was für dich, was du beantworten kannst, weil du da in charge bist. Wir haben ja gerade vereinbart, diese Folge nicht am 1. Mai, sondern am 8. Mai auszustrahlen.
Ja.
Und am 9. Mai, Freitag, der 9. Mai, haben wir bei uns in Kaiserslautern die lange Nacht, die Wissenschaft.
Das ist korrekt.
Und das klingt ja mal zunächst mal interessant. Eine ganze Stadt macht eine lange Nacht, die Wissenschaft. Was wird denn da für ein Wissen geschaffen? Oder was kann man da, also was passiert denn da überhaupt?
Ja. Also ich glaube, der Titel, der ist vor allen Dingen, eigentlich müsste man sagen, die lange Nacht, die Wissen vermittelt, aber schafft klingt dann besser als vermittelt. Das ist irgendwie ein schönerer Wort.
Ja, der Pelser schafft Joach, wie man bei uns sagen wird.
Genau, die Pelser, die schaffe. Genau, also es geht darum, dass die verschiedenen, man kann sagen, Wissensinstitutionen, Organisationen, die es hier in Lautern gibt, nicht einen Tag der offenen Tür, sondern eine Nacht der offenen Tür eigentlich machen. Das geht um 18 Uhr los und geht, glaube ich, bis 23.30 Uhr oder sowas ganz Verrücktes. Und man kann hier nach Lautern kommen und man kann natürlich gerne zu uns kommen. Wir haben auch das Thema Smart Cities, Smart Regions, wo wir so verschiedene Dinge uns anschauen, die für BürgerInnen vor allen Dingen, also wo man Digitalisierung im Alltag spürt. Wir schauen uns das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen an. Wir schauen uns Digitalisierung in der Stadtplanung an und wir schauen uns auch Digitalisierung im Klimabereich an. Das sind so die drei Bereiche, die wir so in unserer Domäne abdecken. Dann gibt es bei uns hier aber auch einen Fahrsimulator. Ich weiß, dass unser Nachbarinstitut für Technomathematik, die haben auf jeden Fall auch super viel zum Thema KI, das sie hier zeigen. Wir haben eine gemeinsame Ausstellung oben an der Technischen Universität. Gibt es was unten im 42 oder wenn man super
unten
sein will, im 42? Ja, wenn man den Berg runterfährt von hier aus.
Das ist dann 0,5. Meter tiefer unter Normal Null.
Es fühlt sich so an. Genau, im 42 gibt es auch super viel. Und wenn man mal in Kaiserslautern ist, liebe Leute, ihr müsst unbedingt ins 42 gehen. Das ist nämlich ein richtig cooler Laden. Und genau, so kann man verschiedene Wissensstandorte in Kaiserslautern besuchen und erleben. Und ich werde auch am Stand sein, deswegen kommt vorbei.
Okay, müssen wir noch Live-Podcast von der langen Nacht einplanen.
Okay.
Schauen wir mal.
Jo.
Okay, cool. Dann ja, kommen wir, würde ich sagen, zum Ende der heutigen Folge. Es gibt keine spannende Abschlussfrage, weil wir keinen Gast haben. Es sei denn, du hast noch etwas, was du schon immer mal wissen wolltest oder fragen wolltest.
Was ich schon immer wissen oder fragen wollte. Wie viele Tomatensorten brauchst du dieses Jahr an?
Verschiedene Sorten?
Ja, wie viele verschiedene Sorten?
Aus organisatorischen Gründen 4, weil ich noch Restsamen hatte.
Mhm. Restbestände.
Aber von der favorisierten Sorte der Familie, das sind kleine Nugget-Tomaten, so orangene, relativ süß und kann man halt so wegsnacken. Mhm. Das ist eigentlich die Top-Marke. Aber frag mich jetzt nicht, wie viele Pflanzen. Das sind nämlich dadurch, dass die Samen weg mussten, im Moment relativ viele geworden. Okay. Schauen wir mal, wer den Sommer überlebt.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht machen wir noch eine kleine Tomatenbörse in Mackenbach.
Ja, also ich kann dir auf jeden Fall für deinen, du bist ja Hobbygärtnerin im großen Stil, also mit viel mehr Variety als bei mir. Dann können wir traden. Was baust du denn an? Vielleicht?
Wir können traden, ja. Ich habe dieses Jahr probiere ich mal verschiedene Buschtomaten aus. Also eher die so klein wachsen, klein und kompakt. Und ich habe zum Beispiel eine Sorte, die heißt Tiny Tim. Davon kann ich dir. Ja, die heißt Tiny Tim. Davon kann ich dir eins mitbringen.
Das hättest du letztens mit Tim Kleffmann erzählen können.
Da war die noch nicht so existent. Da musste ich erst mal gucken, ob die überhaupt angeht.
Okay, dann Grüße gehen raus an Tiny Tim. Und ja, euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem Update über Aktuelles und wir freuen uns schon auf die nächste Folge, die dann in 14 Tagen wieder erscheint. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
Bis dann.